Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Shortleg, Shortleg, Shortleg.
We're gonna rock the show.
Shortleg, Shortleg, Shortleg.
Bang your head and let it flow.
Shortleg, Shortleg, Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg, Shortleg, Shortleg.
Tag 1 der PDC-WM 2022 ist gespielt. Die ersten Pfeile sind geflogen und darüber reden wir bei der ersten Ausgabe der PDC-WM 2022 von Shortleg, dem Daten.de-Podcast während der WM, wieder tägliche Ausgaben für euch. Mein Name ist Marvin van Bumm, herzlich willkommen zu dieser Sendung und neben mir, wie ihr es gewohnt seid, mein Daten.de-Kollege Kevin Barth. Hallo Kevin.
Hallo Marvin, grüßt euch.
Und alle Jahre wieder am Start. Ihr kennt es von den letzten Weltmeisterschaften. Von der Welt zugeschaltet Lutz Wöckener. Hi Lutz.
Hi, ich grüße euch. Schön wieder bei euch zu sein. Freut mich sehr.
Wo ist denn diese Welt? Ist das so ein Paralleluniversum?
Die Welt ist heute noch im beschaulichen Potsdam, ab morgen dann aber im mondänen London.
Oh. Finger in die Wunde, sehr gut.
Ein Traum, ein Traum. Dann wirst du uns ja auch von vor Ort sicherlich das ein oder andere Mal ein paar Insider-Infos geben können. Heute haben wir es alle noch vom TV geschaut, beziehungsweise bei dem Streaming-Portal des Vertrauens, je nachdem, wo ihr geschaut habt. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, da ist ja für jeden, denke ich, was dabei. Der erste Abend steht eigentlich immer im Zeichen des Titelverteidigers. Gavin Price heute zum ersten Mal ans Oki getreten. Im ersten Spiel des Abends wird dann natürlich immer erst der Gegner gesucht, denn das ist die Besonderheit am ersten Tag. Der Gewinner vom Match 1, der darf auch nochmal ein zweites Mal am gleichen Abend auf die Bühne kommen, Kevin. Und das war jetzt wenig überraschend Richie Elshouse, der gegen Peter Hudson mit 3-2 gewonnen hat. Aber er hat sich sehr, sehr schwer getan.
Ja, er hat 39 Doppel verpasst. Er war eigentlich der bessere Spieler. Peter Hudson 680er geworfen, aber wenn der erste Dart nicht kam, große Probleme gehabt. Ja, und am Ende setzt sich Edhouse dann doch noch durch, weil dann am Schluss die entscheidenden Finishes dann letztlich noch gekommen sind. Da waren, glaube ich, eine 88 und eine 91 dabei, die für ihn dann sehr wichtig waren.
Erstmal Respekt an Peter Hudson dafür, dass er so viel abgenommen hat. Also ich habe ihn jetzt auch ewig nicht mehr im Stream gesehen oder sonst wo. Ich hätte ihn ganz anders in Erinnerung. Lutz, ich weiß nicht, wie es bei dir da aussieht. Es hat er ja auch sehr kurzfristig Bescheid bekommen, dass er überhaupt mit dabei ist. Von daher kann man ja fast sagen, zwei Satzgewinne auf jeden Fall im Soll, oder?
Absolut. Und also ich war auch überrascht über seine Figur. Also The Rock passt eigentlich nicht mehr wirklich. Und ich hatte ihn irgendwann dieses Jahr noch bei irgendeiner Players Championship gesehen. Da sah er noch anders aus. Also er muss wirklich in sehr kurzer Zeit sehr viel Gewicht verloren haben. Den hatte ich anders in Erinnerung. Und was mir noch aufgefallen war bei ihm, er hatte überhaupt keinen Sponsor auf seinem Hemd. Also klar, William Hill und auf der Brust und Toyo Tires am Ärmel, muss er ja, haben ja alle. Aber ansonsten waren da noch Plätze frei. Also das kann ich im Jahr 2021 eigentlich nicht mehr nachvollziehen. Da sitzen Millionen vorm Publikum und da kann man nochmal eben noch, und wenn es am Ende nur 5.000 Pfund sind oder was weiß ich, sich nochmal schnell was draufkleben. Ja, aber schön, dass er ein klassisches schwarzes Baumwoll-Polo-Shirt anhatte. Ich mag ja diese Darts-Shirts nicht. Kann man sicherlich über Geschmack streiten. Das war mir noch aufgefallen. Ansonsten, Kevin hat es gerade gesagt, ich glaube im fünften Satz, die 88 und die 91 von Edhouse, die waren es dann. Sonst wäre da für The Rock auch durchaus noch ein bisschen mehr drin gewesen.
Ist halt auch eklig mit diesen Polyester-Shirts, ne? Wenn du da schwitzt, es ist einfach. Und dann sitzen sie dir bei der Pressekonferenz gegenüber und du denkst, oh mein.
Ja gut, das ist Sport, das hat man anderswo auch, aber es sieht einfach kacke aus, finde ich. Also das ist echt noch so ein Relikt aus der alten Zeit mit Getränk auf dem Tisch mit Walk-on-Girls und so. Ich finde, da könnte man echt mal drüber nachdenken. Und es gibt auch den einen oder anderen Spieler, zumindest in Deutschland, das weiß ich, die sich auch sehr darüber freuen würden. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die das geil finden und feiern. Wie gesagt, ist Geschmackssache. Ich finde es grauenhaft und da könnte man definitiv mal was machen.
Ja, aus Marketing-Sicht muss man natürlich sagen, so schöne Shirts, die hauen die ja bei jedem Launch mittlerweile neu raus. Ne? Dann haben die irgendwie da mal noch eine Flagge größer gemacht und dann heißt es, das neue Spielershirt von XY ist da. Oder Adrian Lewis hat noch mal den Ärmel geändert. Keine Ahnung. Also da machen sie ja schon Target, ja. Die Target und Co.s dieser Welt hauen da ja schon noch mal ordentlich immer was raus. Naja.
Ja, aber Wasser, das Hudson ohne Sponsorenauftritt, oder? Also das kann ich überhaupt nicht verstehen.
War schon zu kurzfristig wahrscheinlich, ne?
Ja gut, aber da findest du doch jemanden. Also
in England, wo es 32 WM-Teilnehmer aus England gibt, oder ich glaube 34,
Ja, ja gut, also, den lokalen Malermeister oder so, selbst den. ich meine, Peter Hudson ist nicht jemand, der viel Preisgeld erspielt hat in den letzten Jahren. Also da sind 500 Pfund doch schon eine Menge Kohle.
Ja. Ja, früher hat er ja auch zumindest mal ein Spielershirt gehabt, aber es passt ihm wahrscheinlich nicht mehr. Deswegen, ja. Es schweift mir vom Sportlichen schon dick beim ersten Spiel ab, das ist super. Er hat es vorgenommen, heute eine schnelle Runde, weil er nur 4 Spiele, ich denke, das wird schon wieder nichts. Aber egal, trotzdem, sehr gutes Detail, was dir aufgefallen ist. Lutz, ist mir auch aufgefallen, aber hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, das hier nochmal zu erwähnen. Also wenn jemand noch Peter Hudson sponsern möchte, dann können wir da bestimmt den Kontakt herstellen. Für die nächste WM oder wann auch immer. Ja, ich denke, über das zweite Spiel brauchen wir auch gar nicht so viel Rede und Antwort stehen. Denn Ricky Evans gewinnt das mit 3-0 gegen Nitin Kuma. Bei Evans weiß man ja, Kevin, das geht schnell, aber es war wirklich eine verdammt schnelle Geschichte gegen den indischen Qualifier.
Ja, und ich habe es verfolgt und es fühlte sich für mich gar nicht wie ein 96er Average an. Also irgendwie bisschen drunter, bisschen weniger gut. Aber ja, er hat in den richtigen Momenten anziehen können. Nitin Kuma hätte in meinen Augen ein bisschen mehr verdient gehabt, als 2 Legs zu gewinnen. Viele 140er geworfen, hat aber ja auch gewisse Chancen nicht nutzen können. Aber ja, ich glaube, Evans hat in diesem Jahr schon deutlich schwächere Spiele gehabt. Das war kein leichtes Jahr für ihn. Das hat er ja dann auch nachher betont, hat diesen Sieg seiner Schwester gewidmet, die wohl gerade auch im Krankenhaus liegt. Ja, also grundsätzlich kann er sich da, glaube ich, nicht beklagen.
Ja, 167 hat er gescheckt, schon mal das höchste Finish. Höchste Finish schon mal, dieser WM ist ja noch nicht so alt. 170er Finish, mal sehen, wahrscheinlich werden wir das auch noch erleben. Lutz, Walk-On von Evans natürlich auch mal so ein kleines Highlight für die Fans und den CR7-Jubel am Ende hat er auch noch gemacht. Mhm. Also eine Figur ist er schon.
Ja, ist er definitiv und letztlich auch glücklich fand ich, dass es Ricky Evans war, der das Ende freilos bekommen hat. Und er hat dann mit seinem Walk-On und dann auch nach dem Match mit seiner Geste und seinen 2 Checkouts, einmal 167 und einmal, ich weiß gar nicht, was war es, 130ern, glaube ich, oder so. Da hat er schon dann nochmal ein paar Höhepunkte gesetzt. Sonst ist es ja wirklich, das ist ein Match ohne Wert. Kuma jetzt zum dritten Mal dabei gewesen, dreimal 0-3 runter. Das war vorher klar. Ich bin ja auch bei euch im Tippspiel dabei. Ich glaube, es gab niemanden oder wirklich vereinzelte Tipper unter den 5-600, die da überhaupt einen Satz für Kuma gesehen hatten vorher. Der Sieg war schon nach der Auslosung eigentlich klar.
Also ich hatte 3-1 getippt, aber das kannst du pauschal so gerne gerne jetzt hier losgehen. Bei über 500 Mitzippern dieses Jahr, muss man auch mal sagen, so viele wie noch nie. Aber nee, gönne ich euch den Vierer. Also gar kein Problem. Also ich komme eher hinten raus bei den schwierigen Spielen dann.
Mhm. Okay. Gut. War denn Adrian Lewis gegen Matt Campbell ein schwieriges Spiel?
Ja, ist die Frage. Also da habe ich getippt 3-2 für Lewis. Zumindest habe ich da den richtigen Gewinner mit erwischt. Mhm. Campbell hat aber einen Satz weniger gewonnen. Ja, Kevin, was fandest du das? Wie würdest du einordnen? Das war schon ein Tester für Lewis. Das war uns eigentlich vorher klar. Hat er dich denn überzeugt, ist die Frage.
Ja, also ich... Die ersten, was waren das? Die ersten 9 Darts, habe ich gedacht, Wahnsinn. Und nach 12 Darts, glaube ich, 25 Rest und verliert das Leg. Und im ersten Satz typischer Lewis, der den Satz eigentlich gewinnen müsste, es aber nicht tut, weil Campbell halt einfach auch super Timing hat, zweimal die 66 checkt, dann holt sich Lewis den zweiten Satz klar, dritten und vierten jeweils im Entscheidungsleg. Ich glaube, da war dann auch einmal das 108er-Finish entscheidend, wo er 1-2 zurück war und die 108 nehmen muss. Ja. Also ich glaube, er hat vieles richtig gemacht, hatte das Timing, das er letztes Jahr gegen Danny Baggish nicht gehabt hat. Ja, das Scoring war oft da. Es gab dann aber auch wieder Momente, wo man gesehen hat, warum er nicht gesetzt ist. Aber prinzipiell ist er, denke ich, schon getestet worden. Campbell hätte viele andere, glaube ich, dieses Jahr nicht nur geärgert, sondern auch geschlagen. Also er hat mich schon überzeugt, Adrian Lewis.
Also ich glaube, du hast die 108 gerade angesprochen und genau wie du sagst, das war im vierten Leg des dritten Satzes, ne, 1-1, eher 1-2 hinten. Ich glaube, das war der entscheidende Dart. Also da hat sich das Momentum dann auch gedreht. Campbell war irgendwas bei 64, 68, stand er bereit. Wenn er die nicht rausnimmt und Campbell checkt, glaube ich, dass es andersrum ausgeht. Klar, am Ende 3-1, aber gefühlt war es echt ein 3-2. Also das war auf Augenhöhe. Lewis hatte das Timing und ansonsten haben die sich, fand ich, überhaupt nichts genommen. War auch so erwartet, von mir auch. Also ich hatte auch, genau wie du, Marvin, 3-2 für Lewis getippt. Enge Kiste. Wird auf jeden Fall sehr schön jetzt gegen Gary Anderson, das Match. Nicht nur so von der Überschrift her mit den beiden Doppelweltmeistern, sondern auch so leistungsmäßig. Ich sehe Anderson auch sicherlich nicht so stark, auch wenn er bei der WM immer dann nochmal wieder ein, zwei Schippen draufgelegt hat. Aber das könnte absoluter Cracker werden, wie die Engländer immer so schön sagen.
Was ich noch interessant fand, waren noch die Aussagen von Lewis, wo er nach dem Match bei Sky meinte, ja, es ist ja auch nicht einfach, wenn man sein Leben lang in die Fußstapfen von Phil Taylor treten muss.
Er muss doch nicht.
Ja, wo ich mich auch gefragt habe, wo kommen diese Gedanken her, dass er irgendwie der Nachfolger von Taylor sein werden sollte oder was auch immer. Also klar, er war sein Mentor lange Zeit, aber irgendwann kam ja auch die Ablösung und dies ist ja schon, oder die Loslösung, die ist ja jetzt auch schon, vielleicht schon ein Jahrzehnt her, also weiß ich, wo das herkam, weiß nicht, wie seht ihr das? Also warum hat er das im Kopf? Wo kommt das her?
Ich glaube, dass das in England oder dass er in England noch viel mehr darüber gelabelt wird oder zumindest wurde. Sein Taylors Ziehsohn und so war es ja am Anfang auch und so sind die beiden ja auch aufgetreten. Ich meine, das ist jetzt auch schon 10 Jahre und ein bisschen mehr her. Aber ich glaube, dass dieses Etikett ihm immer noch anhaftet und er ist. Wenn du die letzten Jahre siehst, was er gewonnen hat oder eben nicht gewonnen hat, wo er mittlerweile steht im Ranking, dann hat er ja eigentlich diese Aufmerksamkeit gar nicht mehr so verdient. Aber das lebt halt von der Vergangenheit. Er hat immer noch eine riesen Fanbase. Er polarisiert auch. Das ist immer noch besonders und das kommt alles so von früher. Und ich glaube auch dieses Etikett, und das ist in England, glaube ich, noch stärker, dieses immer noch der kleine Taylor, Taylors Nachfolger. Deswegen kann ich das schon verstehen, wie er das sagt. Das glaube ich, in Deutschland sehen wir das einfach nicht so.
Ja, aber das ist dann auch der Lewis, der sich an solchen Dingen meisterhaft aufhängen kann. Also die ne, immer wieder diese Sachen, die Geschichte mit Peter Wright, das müssen wir jetzt nicht wieder aufmachen bei den Players Championship Finals, aber das sind auch so Dinge, wo ich so denke, hey, du musst einfach gucken, dass du den Kopf frei bekommst. Okay, das ist bei den Resultaten und dass er, wenn er heute nicht gewonnen wäre, hätte mindestens auf 38 abgerutscht wäre in der Weltrangliste. Ja. Das ist verständlich, dass da der Kopf nicht zu 100% frei ist. Aber das noch oben drauf laden. Also ich glaube nicht, dass Phil regelmäßig anruft und sagt, Adrian, was soll denn das?
Tja. Es treffen morgen auf jeden Fall zwei ordentliche Fanbases aufeinander. Also Edwin Lewis und Gary Anderson. Beide, ja. Vor allem auch in Deutschland, sehr beliebte Spieler. Lewis ist ja auch ultra noch beliebt. Also wenn man sich anschaut, das hat schon wieder auch stark polarisiert, die Geschichte mit White, die wir ja auch hier in der Vorschau besprochen hatten. Da bin ich sehr gespannt, auch was, das hat noch eine hohe Aufmerksamkeit generieren, dieses Spiel auch in Deutschland. Definitiv.
Ja, absolut.
Genau, dann haben wir noch eins. Eins haben wir noch über, ein Spiel. Gavin Price, der Titelverteidiger und Nummer 1 der Welt, hatte dann die Ehre, am ersten Tag noch die Bühne zu betreten, gegen eben Richie Althaus, der Peter Hudson bezwungen hatte. Ja, 3-1 der Endstand. Ja, Kevin, wie siehst du das? Hast du das Gefühl gehabt, dass Price zwischendurch am Struggeln war, oder war bei dir immer noch der Gedanke, naja, jetzt zieht er mal gleich kurz an und dann wird er es halt gewinnen?
Ja, also mir hat Price lange Zeit nicht gefallen. Gerade im ersten Satz, den er so wegwirft und den er auch 3-0 gewinnen kann, aber halt seine Chancen nicht nutzt. Und dann im zweiten Satz, ich fand ihn am Schluss total überzeugend, ne? Wo er dann im dritten Satz 0-2 hinten war, das dann umbiegt und dann den vierten Satz in, was war es, 40 Darts gewinnt. Die 130 natürlich, die erste 130, da stand Althaus, glaube ich, auf 87 Rest und er macht die 130 zu. Und wie gesagt, dieser vierte Satz mit 40 Darts und nochmal der 130, das war schon stark. Also die Art und Weise, wie er es am Schluss gedreht hat, hat mich dann doch überzeugt, doch.
Bei Price kennt man es ja, Lutz, dass er immer vielleicht in den ersten Spielen am anfälligsten ist, das hat er ja oft in Interviews gesagt, wenn ich mal in so einem Turnier drin bin. Jetzt ist er drin, hat er 2 Wochen Pause. Glaubst du, dass dieses Spiel überhaupt irgendeine Rolle für die Nachweihnachtszeit dann spielt?
Ja, ich will noch mal kurz darauf Bezug nehmen, was Kevin gesagt hat. Oder auch was du jetzt gerade sagtest. Also man muss hier nur seine Bilanz im Alexandra Palace angucken. Klar ist er letztes Jahr Weltmeister geworden oder dieses Jahr. Aber vorher war er katastrophal. Also er ist ja oft früh rausgegangen. Insofern kennt man das von ihm. Ich fand es heute bärenstark von ihm, weil er, glaube ich, mit dieser heftigen Reaktion des Publikums nicht gerechnet hatte. Ich im Übrigen auch nicht.
Ich auch nicht.
Ne? Weil er auch, glaube ich, so eine Herangehensweise hat, er kommt als Weltmeister und hat sich dadurch einfach Respekt verdient. Ich glaube, davon ist er ausgegangen. Dass da der ein oder andere Buhruf dabei ist, das hat er einkalkuliert, ganz bestimmt. Aber diese geballte Ladung Antipathie, die ihm da entgegengeschlagen ist, er hat sich ja auch gleich beim Walk-on dann den Finger ins Ohr gesteckt und hat darauf reagiert. Ich glaube, der war mega irritiert. Das hat ihn beschäftigt. Ich glaube auch, die Leistung im ersten Satz war zu 50% dieser Reaktion der Fans geschuldet. Die anderen 50% waren ein herausragend aufspielender Althaus, auch im Vergleich zu seinem ersten Match. Der hat ja alles getroffen. Das kam natürlich dann auch noch dazu. Aber sich dann da rauszukämpfen und gegen den Ali Pelli zu spielen, das ist brutal schwer. Das hätte auch echt ganz anders enden können, glaube ich. Und da ziehe ich echt den Hut. Also das ist, glaube ich, echt nicht einfach. Und er hat dann das war das 77er Checkout zum 2-1. Also bis dahin war er eigentlich passiv, hat darauf nicht reagiert durch Gestik oder Mimik und hat sich dann entschlossen, okay, ich hau jetzt meinen Kampfschrei raus, drehe mich zum Publikum, baue mich auf und nehme diesen Fight an und konfrontiere die jetzt einfach mit mir, meinem Körper und meinem Selbstbewusstsein und gehe dieses Duell mit dem Ali Pelli an. Und ich glaube, dafür brauchst du eine Menge Mut. Also weil es war echt krass. Also es war ja nicht nur die England-Gesänge für Althaus. Es war ja, jeder Fehlwurf wurde absolut abgefeiert, Buhrufe bei jeder Aufnahme. Das war schon heftig. Und ich fand es echt scheiße. Also muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Althaus feiern, Landsmann, Engländer, Außenseiter, absolut, überhaupt gar keine Frage, aber Price da so runterzumachen. Und ich finde im Vergleich zu, weiß ich nicht, vor 2-3 Jahren, Ich fand es immer cool, was er gemacht hat, aber da habe ich das verstanden, wenn Leute das kacke fanden. Ja, sein Gehabe und sein Getue da auf der Bühne und so. Okay, aber ich finde, er hat sich echt jetzt ewig lange nichts zu Schulden kommen lassen und gibt echt einen sehr guten, souveränen Weltmeister ab, der auch mal seine Klappe aufmacht und seine Meinung sagt, aber alles komplett okay und gut, finde ich. Warum? Also was soll das? Und finde ich nicht okay. Der Weltmeister kommt dahin, erster Abend, und dann kriegst du so eine Breitseite, gehört sich nicht, meiner Meinung nach.
Ja, ich denke, das Elli-Pelli-Publikum ist in den letzten Jahren nie mit Feinfühligkeit aufgefallen. Man hätte sich natürlich gewünscht, dass das nach Corona was anderes ist, dass die Leute froh sind, dass sie mal wieder die WM live erleben können. Aber ich fand das bei Fallon Sherrock grenzwertig. Ich kann mich erinnern ans WM-Finale 2018, Halbfinale 2018, Van Gerven gegen Cross, eins der besten WM-Spiele der letzten 10 Jahre. 5-5 in Sets, 5-5 in Legs und das Publikum buht Van Gerven aus im Sudden Death. Mhm. Das ist ein Feingefühl wie zwei Gartenzäune. Also das ist unterste Schublade, das ist, weiß nicht, das habe ich auch selten. Also ich habe auch hier gesessen, als Price schon eingelaufen ist, einmarschiert, wie auch immer, habe ich gedacht, boah, da ist wieder einiges im Argen heute.
Ja, vor allen Dingen frage ich mich, hassen die den wirklich so? Ich glaube nein. Es ist, glaube ich, echt so, die machen sich einfach einen Spaß aus. Also es ist irgendwie lustig, den so komplett niederzumachen und dann auch zu sehen, wie ihn das beschäftigt. Weil natürlich beschäftigt es ihn und das sagt er ja auch. Und das hat er auch heute nach dem Match nochmal gesagt. Er war dann ja sehr erleichtert, aber hat dann so einen Satz gesagt, so wie das Publikum heute drauf war, war es schwierig. Und er hofft, dass sich das in den kommenden Wochen noch ändert. Klar, es ist immer ein anderes Publikum von Session zu Session, aber ich fürchte, dass wir das die nächsten Wochen, mal gucken, wie weiter kommt, aber dass die WM begleiten wird. Das, sowas findet dann ja auch immer Nachahmer.
Ich wollte gerade sagen, wir Menschen sind ja auch Affen. Also wir gucken uns dann halt auch Dinge ab und haben im Fernsehen gesehen, das geht. Ich glaube, der Caller hat einmal am Anfang Thank you gesagt und das war es dann auch. Das ist halt diese Geschichte, ne? Man hat sich ein Publikum herangezüchtet, dem man ganz, ganz viel durchgehen lässt und man schreitet da auch nicht konsequent ein und dann sehen das jetzt die Leute, die vielleicht für den 27. Tickets haben, genau. Und denken, naja, geht ja, dann gucken wir mal, wie es ist, wenn ich da bin, du. Dann wird aber wieder gebuht, du, da ja. Bin ich dann der Lauteste, da, also.
Ja, ist schade, ist absolut schade, also ich finde sonst das Publikum oft sehr geil und auch heute Abend war schön, den Alexandra Palace mal wieder in seiner vollen Lautstärke und ja. Ausverkauft zu sehen im Vergleich zum letzten Jahr. Aber ja, das sind dann halt so Momente, schade, echt schade.
Auch lustig, wie die Experten, die Englischen, heute davon ausgegangen sind, dass Steve Beaton nicht ausgebuht wird, wenn er gegen Fallon Sherrock spielt. Ich so dachte, wirklich? Wirklich? Das ist das Elli-Pelli-Publikum. Es ist nicht das Publikum in Wolverhampton beim Grand Slam.
Ja, aber das ist trotzdem spannend. Also die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ich glaube, das ist eins der wenigen Lose, wo die Chance besteht, dass der Sherrock-Gegner nicht ausgebuht wird oder nur ganz wenig. Wir werden es sehen. Ja. Am Sonntag.
Ja. Beaton oder Paul Lim. Paul Lim hätten sich wahrscheinlich auch nicht ausgebuht.
Ja, also, Paul Lim wird auch nicht ausgebuht. Ja, das glaube ich auch.
Ja, wir werden sehen, ob Price dann im Laufe der WM dann gegen diese Zuschauer auch ankommt. Eine gewisse Aggressivität hat er ja heute gezeigt. Die braucht er auch meiner Meinung nach, wenn er wieder Weltmeister werden will. Den Price von vor ein paar Monaten ohne diese Aggressivität fand ich nicht, war nicht Price. Und mit dir, Lutz, würde ich irgendwann, glaube ich, gerne nochmal über diese, die ich schon mal hier angesprochen hatte, Diskussion eingehen. Djokovic-Price-Vergleich mit Anerkennung, Suche nach Anerkennung und Nummer 1 der Welt. Ich glaube, das müssen wir irgendwann auch nochmal machen. Na gut. Machen wir irgendwann mal. Jetzt aber, um das nicht zu sprengen, den Rahmen hier, kommen wir zu unseren beliebten WM-Kategorien. Wir holen sie wieder aus dem Schrank, aus der Kartusche zurück. Und natürlich jetzt die Frage an euch von den 4 Spielen. Wir haben heute ja nur 4 zur Auswahl. Was war das Match of the Day für euch, Kevin?
Louis gegen Campbell, hätte ich jetzt mal gesagt.
Lutz, du gehst wahrscheinlich auf Fries Athaus, oder?
Aber sowas von, ja. Also ich fand, der Abend hat sich wirklich von 1 bis 4, von der Partie 1 bis zum Match 4 gesteigert. Athaus gegen Hudson, beide unter 85. Dann hatten wir wenigstens ein paar Highlights von Ricky Evans. Dann Campbell gegen Lewis, hat schon richtig Spaß gemacht. Und dann das letzte Match eben aufgrund dieses Kampfes gegen 3001 Mann von Price, war das schon für mich der Höhepunkt am Ende, ja.
Ja gut, für mich ist Price natürlich dann auch der Player of the Day. Das finde ich, das kann man dann schon sagen.
Ja, und dann Lutz, Spieler des Tages für dich Gavin Price oder gehst du auf Lewis?
Nee, Gavin Price, auf jeden Fall. Also kam er, glaube ich, schon gerade in meiner Stellungnahme raus. Also er hat mich echt beeindruckt. Also und er tat mir auch wirklich leid, also muss ich echt sagen. Wenn er da rausgegangen wäre, dann hätte er nicht nur gegen Athaus verloren, sondern vor allen Dingen gegen den Alexandra Palace.
Fand die englischen Gesänge schon geil, aber ja, alles das andere,
fand ich auch gut.
Und das war nur die erste Session. Ja, deswegen, und an einem Mittwochabend ohne Nachmittagssession, also am Abend, ja, vielleicht sind sie dann auch mit Doppelsessions, sind sie vielleicht ein bisschen müder, die Engländer. Man kennt es ja, es ist ein langer Tag, obwohl nach Weihnachten ist die Kasse vielleicht wieder ein bisschen praller gefüllt. Mal gucken. Dann kommen wir jetzt, wie angekündigt in unserer Vorschau, zu einer weiteren Kategorie, die wir bei dieser WM für euch haben oder ab sofort eigentlich im Podcast für euch anbieten. Und zwar sind das die Useful Stats presented by Darts Orakel. Da haben wir für euch frisch vom ersten Turniertag drei spannende Stats vom Team von Darts Orakel für euch, die ich euch jetzt mal wieder dann vorlesen werde. Und die beschäftigen sich im ersten Spiel mit dem Auftaktspiel. Und da lautet der spannende Fakt, dass Richie Athouse in seinem Spiel gegen Peter Hudson 39 Darts auf Doppel verpasst hat. Seit dem neuen Format, was ja eben 2018 eingeführt wurde, also das auch in der ersten Runde im Set-Format gespielt wird, hat ein Spieler in Runde 1 noch nie so viele Darts am Doppel vorbeigeworfen.
Krass.
Ja, das zum ersten Spiel des Abends. Dann haben wir noch zwei Facts zum Spiel Price Athouse. Der erste lautet, nachdem Gavin Price gegen Richie Athouse 0-2 im dritten Satz zurücklag, hat er die nächsten 6 Legs bis zum Matchgewinn in 81 Darts gewonnen. Das entspricht einem Average von 111,33 Punkten.
Ich wollte gerade anfangen zu rechnen.
Ich auch.
Das bestätigt aber einfach das, was du auch gesagt hast, Lutz oder Kevin auch, dass uns hinten raus echt gut gefallen hat. Ne? 111 ja. Ist natürlich schon echt ja. Stark. Trotzdem noch ein negativer Fakt über Price. Während Price bei der letzten WM 55,7% seiner Darts auf der Doppel 20 verwandeln konnte, waren es in diesem Spiel nur 25%, 2 von 8 Versuchen. Da hat er auf jeden Fall noch Luft nach oben auf der Doppel 20.
Sag mal, wo kommen denn diese Zahlen jetzt her? Darts Orakel, also ich bin schwer begeistert gerade, weil das Match ist jetzt wirklich noch nicht lange her. Auch das letzte jetzt. Wie kann ich denn so schnell solche wirklich abseitigen Statistiken raus? Was haben die denn für ein Programm? Das ist ja geil.
Das würdest du gerne wissen. Ich ich weiß es auch nicht. Also die, tja.
Also ich will jetzt nicht hier, oder bin nicht beauftragt worden, hier den neuen Premium-Partner von Shortleg zu featuren, aber das interessiert mich wirklich. Kommen die aus Deutschland oder wo sitzen die?
Naja, also Darts Orakel hat natürlich an der Spitze Christopher Kempf, den kennt man ja auch, der hat ja damals auch die Stats, die Stats für PDC und Darts Orakel ist ja auch Sky-Partner. Also wenn du die Sky-Übertragung im Jahr verfolgst, hast du immer vor dem Spiel auch einen Fakt, den sie einblenden. Der kommt von diesem Team. Da gibt es aber auch halt einen deutschen, also nicht Ableger, aber auch ein deutsches Team. Und da kann ich auch gerne mal den Philipp Wolf erwähnen, der uns das für Daten.de hier so fleißig zusammenstellt. Mhm. Und genau, wir hatten jetzt ja vor der WM dann die Zusammenarbeit bekannt gegeben. Und das, denke ich, auch für viele, die vor allem für die Nerds, super interessant, ne, solche Statistiken. Jetzt,
Philipp Wolf wird damit schon zum zweiten Mal namentlich genannt. Ich meine, dass er vorhin auch bei DAZN namentlich genannt wurde, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also, aber ey, Ehre wem Ehre gebührt. Also ich feiere ja auch diese ganzen Statistiken immer, gerade so vom Kollegen Kempf, auch bei Twitter und so. Das ist schon sehr, sehr geil.
Ja, da einiges gelesen, weil wie war das? Die 154 ist der Score, der bislang bei der WM, in der WM-Geschichte am wenigsten geworfen wurde, irgendwie sowas.
Also er hat, glaube ich, der Kempf hat ja letztens auf Twitter gepostet, er hat alle einzelnen Darts der ganzen Weltmeisterschaft, ich glaube PDC und WDF, also er hat jeden einzelnen Dart, wenn du fragst, am 1. Januar 2002 um 11 Uhr abends um 11.57 Uhr, welcher Dart ist dann wo reingeflogen, das kann er dir einfach beantworten. Also das ist schon geil. Okay, damit ist Tag 1 schon mal abgeschlossen, aber wir blicken natürlich auch jetzt auf den zweiten Tag voraus, der uns dann morgen erwartet. Zum ersten Mal dann zwei Sessions. Am Nachmittag stehen folgende Partien auf dem Programm. Ich lese sie einmal vor. Wir haben Steve Lenn gegen Madas Rasma, Scott Mitchell gegen Chris Landmann, Chess Barstow gegen John Norman Jr. und Daryl Gurney trifft auf Ricky Evans. Kurze Einschätzung von euch, Kevin. Mitchell Landmann finde ich eigentlich ganz interessant, weil es so ein altes WDO-WM-Duell ist. Barstow und Norman Jr. haben ja gesagt, in der Vorschau auch schon, da bin ich mal gespannt, wie der Kanadier sich benimmt. Und du hattest ja auch gesagt, Gurney, von dem erwartest du es nicht so viel. Glaubst du, dass Evans, wenn er so spielt wie heute, da vielleicht sogar was anrichten kann?
Ja, halte ich nicht für ausgeschlossen. Das ist für mich auch ein Spiel, was auch über 5 Sätze gehen kann. Ich sehe Gurney leicht vorne, aber würde mich nicht wundern, wenn das in die andere Richtung geht. Also bei Gurney, der hat ja dann zuletzt dann doch nochmal ein bisschen Selbstvertrauen tanken können bei den Players Championship Finals. Und der weiß, glaube ich, auch, was die Stunde geschlagen hat, dass er aus den Top 16 gefallen ist. Und da bin ich sehr gespannt, definitiv. Ich meine, Evans hat jetzt schon mal Bühnenluft geschnuppert. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie in eine Richtung ein 3-0 geben wird. Das glaube ich nicht.
Lutz, deine Einschätzung zur Mittagssession, du wirst sie ja vielleicht dann nicht sehen, wenn du im Flieger bist oder so.
Ja, es wird wahrscheinlich die einzige Session sein. Zwei werde ich verpassen. Beim Rückflug am 23. auch die Vormittagssession oder Nachmittagssession. Genau, ich werde es nicht sehen können. Ich finde die Session für eine frühe Session gar nicht so schlecht. Bei Gurney sehe ich es ähnlich wie Kevin. Also bis vor 6 Wochen, 8 Wochen wäre Gurney für mich der nach Glenn Durrant der zweite gesetzte Spieler gewesen, der sicher rausgeht. Hat jetzt aufsteigende Form, was mich sehr verwundert hat. Aber das muss man einfach konstatieren, das ist so. Und insofern wird das, glaube ich, eine enge Kiste gegen Ricky Evans. Das kann echt in beide Seiten, beide Richtungen gehen. Aufgrund der Form zuletzt würde ich dann doch glauben, dass Gurney nochmal die dritte Runde erreicht. Len gegen Rasma finde ich geil. Für mich auch überhaupt nicht vorhersehbar. Das kann auch von der Qualität her ein richtig gutes Match werden, guter Opener morgen. Und ich oute mich jetzt. Ich bin ja bekannt als der, wie sagst du immer, Marvin, der Waiter. Es gibt aber wirklich noch Spieler, die ich noch weniger mag. Und einer spielt morgen, Scott Mitchell, kann ich nicht sehen, kann ich nicht zugucken, finde ich schrecklich und schlimm. Schon bei der, also damals Lakeside, da habe ich ihn irgendwann mal das erste Mal gesehen und dachte, ey, was für ein unsympathischer Typ, aber ey, also ich kenne den Mann nicht, ja, also jetzt nicht irgendwie rumerzählen, der Böckener sagt hier, das ist ein Arschloch oder so, keine Ahnung, nur aus der Ferne komme ich nicht drauf klar, mag ich einfach nicht, insofern hoffe ich da auf Landmann.
Okay, das zum Nachmittag. Dann wird es richtig spannend, zum ersten Mal aus deutscher Sicht dann in der Abendsession. Denn Fabian Schmutzler wird sein Erstrundenspiel gegen Ryan Meikle bestreiten. Das ist das zweite Match des Abends. Zuvor gibt es noch William O'Connor gegen Danny Lorby Jr. Nach Meikle-Schmutzler dann die Partie zwischen Ron Mühlenkamp und Lisa Ashton und dann noch das angesprochene Duell der doppelten Weltmeister Gary Anderson gegen Adrian Lewis. Das ist schon für einen Donnerstagabend, Kevin, eine richtig ordentliche Session, oder?
Ja, also O'Connor gegen Danny Lorby hat schon Potenzial. Mal sehen, ob sich O'Connor wieder mit dem Publikum anlegt oder ob ihm das Publikum Gründe gibt, wie auch immer. Das kann eine enge Kiste werden. Ich sehe ihn da aber leicht vorne, ja. Und ansonsten, Lisa Ashton bin ich natürlich gespannt, glaube aber nicht, dass sie sich da durchsetzt, auch wenn Mühlenkamp nicht unbedingt das beste Jahr gehabt hat. Ja, Anderson Lewis haben wir ja auch drüber gesprochen. Das kann über 5 Sätze gehen, definitiv. Also, Und ich denke, über Fabian Schmutzler reden wir nochmal jetzt quasi gesondert. Also da bin ich sehr gespannt. Das ist überhaupt keine Ahnung, was ich da zu erwarten habe. Ne? Ryan Mikl, glaube ich auch, dass der riesig Druck hat, weil da geht es um die Tourkarte und hat bei der WM noch kein Spiel gewonnen. Dritte WM-Teilnahme ist für mich aber auch echt schwierig einzuschätzen.
Ja, genau.
Also Schmutzler, ich erwarte da ganz, ganz klar. Also wir hatten ja gesagt, nachmittags ist eng, schwer vorhersehbar. Am Abend finde ich es eigentlich klar. Also ich rechne mit klaren Siegen für O'Connor, Mikl, Mühlenkamp. Und ja, im letzten Match entscheidet dann Adrian Lewis. Also wenn er sich nochmal steigern kann zu seinem Erstrunden-Match, dann hat er echt eine Chance gegen Gary Anderson. Ansonsten wird Anderson sich da durchsetzen. Und wie gesagt, vorher die Erstrunden-Matches sehe ich klar.
Ich weiß nicht. Aber ich traue auch Danny Lobby Jr. schon was zu gegen O'Connor.
Mhm. Ja, O'Connor hat zuletzt aber auch stark gespielt.
Ja, aber Bühle, also weiß ich nicht. Lobby Jr. fand ich eigentlich immer gut bisher, was ich gesehen habe auf der Bühne. Aber mal sehen, Ashton glaube ich auch nicht, dass sie gewinnt, aber dass sie schon Mühlenkamp, ich finde, der ist auch schon anfällig. Also klar, der scheint irgendwie bei der WM immer ein bisschen besser zu spielen als sonst, aber irgendwie... Ja, Ashton ist trotzdem nicht wahrscheinlich nicht gut genug. Aber da wird es auch wieder sein, wenn die Fans so wie heute drauf sind und da sich voll auf Lisa Ashton Seite stellen, will ich auch erstmal sehen, wie Mühlenkamp damit klarkommt.
Ja, aber ich glaube auch, dass das für Lisa Ashton nicht förderlich ist. Also ich glaube, dass du bei ihr einen anderen Effekt bewirkst. Ich meine sogar, dass sie das auch irgendwann mal gesagt hat, dass sie auch deswegen lieber auf dem Floor spielt als auf der Bühne. Ich glaube, dass sie einfach vom Typ her auch nicht jemand ist, den das dann nochmal beflügeln kann, sondern dass das vielleicht eher hemmt. Und dann wird das, glaube ich, von der Qualität her morgen Mühlenkamp Ashton, glaube ich, nicht so dolle. Und ich sehe Mühlenkamp da schon deutlich vorn. Aber ey, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Also gerne ein 3-2 für Ashton wäre ich auf jeden Fall für zu haben.
Und du traust Schmutzler nicht zu, du sagst einfach, er soll einfach genießen, wie wir auch schon hier in der Vorschau gesagt haben, einfach schauen, was geht, wir erwarten hier von ihm keine großen Averages, aber du sagst von vornherein, du glaubst, dass er keine Chance hat?
Nein, ich sage nicht, dass er keine Chance hat, aber ich glaube, ein Fehler wäre bei dem Medienrummel, den der mitbekommen hat jetzt in den letzten Wochen, und ich habe einen ganz guten Draht zu der Familie, die machen das auch sehr cool. Ich finde auch super, wie er damit umgeht, aber das Falscheste, was wir Medien jetzt machen könnten, ist, den jetzt schon, bevor der überhaupt das erste Mal im TV gespielt hat, bevor der das erste Mal auf einer großen Bühne gestanden hat, das ist sowieso, alles ist das erste Mal für ihn, den so abzufeiern. Und ich habe echt versucht, bei der ganzen Berichterstattung, wir haben auch einige Texte zu ihm gemacht und ein großes Interview geführt und so weiter, aber da echt einfach nur ihn erzählen zu lassen und nicht irgendwelche Sachen Richtung, das ist die Deutschlands Dar-Zukunft oder ne, das Riesentalent oder sowas. Lass uns den erstmal spielen lassen. Ich glaube, alles ist völlig nichtig, was der bislang vorher gemacht hat, weil morgen ist eine völlig andere Lage. Der Plan war ja auch, dass sie möglichst 2 oder 3 Tage vor dem ersten Match schon in London sind und sich so ein paar Sessions da angucken können. Weil das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass du das ein-, zweimal erlebt hast, wie laut das ist, wie die Fans sind. Der hat ja auch noch nicht, weiß nicht, UK Open oder sowas gespielt, ja? Oder European Tour oder irgendwas. Das kennt der ja alles nicht. Und deswegen war jetzt die Ansetzung für ihn, glaube ich, ein bisschen unglücklich, dass er direkt am zweiten Abend muss. Der hätte sich lieber ein bisschen akklimatisiert noch. Er wird das morgen meistern. Also er ist ein guter Typ und er hat da auch Bock drauf. Aber ich will jetzt da keine Erwartungen schüren und sagen, ja, ey, der hat eine Riesenchance da und so. Vielleicht hat er sie, umso schöner. Ich bin der Erste, der sich morgen für ihn freut, wenn er da 2 Sätze gewinnt oder am Ende sogar das Match gewinnt. Der kann nur gewinnen morgen. Also was anderes kann eigentlich gar nicht passieren.
Ja, definitiv. Also ich glaube, es ist, er hat mit Sicherheit den Vorteil, dass... Also es gibt Medienrummel, ganz klar, aber ich habe das bei Max Hopp damals ganz anders erlebt. Also als Max Hopp mit 16 zweitjüngster WM-Teilnehmer war, waren die Erwartungen in meinen Augen größer, als sie jetzt bei Fabian Schmutzler sind.
Aber Kevin, damals bei Max war das eine Darts-Community,
die noch viel kleiner war. Jetzt sitzen morgen Abend das X-fache an Zuschauern vor dem Fernseher. Ich glaube nicht, dass bei Max Hopp damals, müsste man mal nachschauen, aber die großen Medien sofort damals eine Geschichte gemacht hatten. Und wenn, dann war das eher so hier in der lustigen Sportart mit diesen komischen Leuten da auf der Bühne, da ist jetzt irgendwie ein deutscher Teenager dabei. Und das jetzt ist ja wirklich richtig, ich meine Schmutzler, bei Eintracht Frankfurt, ja, also der ist nicht mehr über das Goldene Eck, irgend so eine Kneipe dazu gekommen, sondern das ist ja eine ganz andere Biografie. Das hat sich so verändert, finde ich, Darts in Deutschland. Und der hat jetzt gleich eine viel größere Bühne, als Max es damals hatte. Für dich, weil du immer in dieser Darts-Community drin warst, auch damals schon, fühlt sich das wahrscheinlich ähnlich an. Aber ich glaube, diese breite Masse, das, was Fabian auch so erzählt hat, wer ihm alles geschrieben hat und wie viele Leute und so, ich glaube, damals haben das gar nicht so viele mitbekommen.
Ja, den Nachteil hat er natürlich jetzt, dass es Social Media heute einen ganz anderen Stellenwert hat, definitiv. Ja, also ich glaube aber halt jetzt, dass Max sehr schnell zerrissen wurde, ne? Und ich glaube, dass das bei Fabian morgen viel schief gehen kann und dann nicht irgendwie zu lesen sein wird, dass er irgendwie enttäuscht hat oder sich blamiert hat oder sonst was. Ne?
Ja, es ist ein riesen Ding, dass der da morgen überhaupt steht. Ich meine, vor 3 Jahren Weihnachten hat er sein erstes E-Dart-Board bekommen und seinen ersten Fall geworfen.
Genau.
3 Jahre später steht er da oben. Wie er sich jetzt auch qualifiziert und so, das wissen ja die Hörer auch alle, wissen wir alle. Das ist einfach eine unglaubliche Geschichte. Und ey, wenn der das morgen gewinnt und spielt dann Freitagabend gegen Peter Wright. Also die Einschaltquote möchte ich gerne mal sehen. Aber man darf jetzt eben nicht davon ausgehen oder auch so dahinschreiben oder so. Würde ich ein bisschen unfair ihm gegenüber finden, ihm sowas aufzubürden. Aber natürlich hat er eine Chance, klar. Also ich finde, das ist ein schweres Los mit Mikkel. Der hätte auch ein bisschen mehr Glück haben können. Aber so what? Der soll das mitnehmen und dann gucken wir mal, was da in den nächsten Jahren ist. Im Übrigen Max Hopp ist für mich, klar haben wir ein deutsches Duell, klar haben wir einen 16-Jährigen und mit Gaga ein Spieler, der jetzt nach der WM der erste Top-20-Spieler sein kann. Aber für mich ist die deutsche Geschichte bei dieser WM Max Hopp. Also ich werde nach jeder Session werde ich auf das Live-Ranking gucken und wenn der in der Form jetzt die Tourkarte verliert, dann wird das verdammt schwer zurückzukommen. Und in der Form sehe ich ihn auch bei der Q-School nicht mit einer guten Chance, wie Martin das in diesem Jahr gemacht hat, da direkt zurückzukommen, sondern dann wird es wahrscheinlich nur noch Host Nation Qualifier auf der European Tour für ihn erstmal geben. Das wird verdammt hart. Also ich glaube, für Max ist es ganz, ganz wichtig, dass er von nicht mehr als 5 Leuten jetzt noch überholt wird in der Order of Merit. Das wäre wirklich fatal.
Ja, Ich glaube, dass er jetzt die Zeit aktuell auch gut nutzen kann. Ich erinnere mich an die WM, was waren das, 18, die er auch schon mal verpasst hatte. Und danach, das war quasi der Startschuss zu diesem großartigen Jahr 2018. Aber du hast natürlich recht, der Verlust der Tourkarte ist etwas nochmal, etwas anderes, definitiv, klar.
Wenn die Tourkarte weg ist, dann hat er gar nicht die Chance, nochmal so durchzustarten. Dann, also das wird echt, echt schwierig. Und da drücke ich ihm die Daumen, dass,
ja, natürlich,
dass er die behält und dann die Chance hat, im nächsten Jahr wirklich den Turnaround zu schaffen und wieder zurückzukommen.
Ja, definitiv. Ja, Wahnsinn. Also was ist da alles für Geschichten gibt und wen hättest du dir für Fabian Schmutzler gewünscht von den Pro Tour Qualifiern? Das würde mich interessieren, wenn Ryan Mikkel, wenn ich mir das so angucke, der ist seit 6 Jahren Profi, der gewinnt regelmäßig auf der Development Tour, jetzt darf er sie nicht mehr spielen, bestes Resultat, irgendwie ein Achtelfinale bei den Players Championship Finals, ansonsten nie bei der, also dritte WM, noch kein WM-Spiel gewonnen, gegen Yuki Yamada 1-3 verloren, gegen irgendwen anders, Nick Kenny war es, glaube ich, auch 0-3 verloren. Also wen hättest du dir stattdessen, also ich will jetzt nicht sagen, ne, ich bin auch weit weg zu sagen, Fabian hat jetzt hier irgendwie einen weiß ich nicht, einen total, also den er schaffen muss, oder das bin ich ja auch weit weg davon. Ne? Das
wir wissen halt überhaupt nicht, was der da morgen bringen kann, wie der auf diese ganzen, wie er aufs Publikum reagiert. Sowas kann natürlich beflügeln, sowas kann auch hemmen, haben wir gerade bei Lisa Ashton auch schon gesagt. Und das weiß er selber ja auch nicht, weil er in dieser Situation noch nie war. Oder auch die Aussicht auf nochmal 7.500 Pfund. Der Junge ist 16. Also wenn ich mit 16 8.000, weiß nicht, wie viel sind es umgerechnet, 8.000, 9.000 Euro, das würde mich auch vielleicht ein bisschen beschäftigen. Und alles, was so dazukommt, auf einmal gucken da irgendwie Millionen Leute zu, wie ich meine Pfeile schmeiße. So. Das, wir müssen sehen, wie er darauf reagiert. Ich finde es einfach nicht prognostizierbar. Und zu deiner Frage, also ich hätte ihn lieber gegen Mühlenkamp gesehen oder gegen, wenn wir jetzt morgen mal nehmen, natürlich am liebsten gegen Scott Mitchell.
Oder, gegen, ist doch klar. Oder Jason Lowe. Jason Lowe hast du ihn auch gerne gesehen, ne?
Ja, genau, Jason Lowe. Ja, also ich glaube, es gibt einige. Da könnten wir jetzt die ganzen Ansetzungen durchgehen. Da würde ich noch sicherlich den einen oder anderen finden. Ich weiß, Ryan Mikkel bewerte ich auch immer ein bisschen über. Ich finde den eigentlich ziemlich talentiert und hat eine Menge Potenzial. Aber du hast recht, auch gerade so wie du es nochmal runtergebetet hast, er hat das bislang vielleicht noch nicht so bestätigen können. Vielleicht ist das ja auch ganz gut, also wenn ich den dann höher einschätze, als er dann tatsächlich ist.
Okay. Ein Fakt, der nochmal pro Lutz spricht, das liest man auch bei uns in der News mit der Vorschau auf morgen. Ryan Mikkel hat in diesem Jahr eine Doppelquote auf der Tour von 41,6% und ist damit sehr, sehr weit vorne, hat beispielsweise einen besseren Wert als Peter Wright. Das spricht schon für ihn, aber er spielt halt auch um die Tourkarte. Das hatten wir.
Und genau, wieder, ne? Also das ist halt, wenn er verliert, tschüss. Und ich kann mich erinnern, dass heute Abend auch ein Kommentator gesagt hat, dass Richie Atthouse auf der Tour eine Doppelquote von über 40% hat. Und dann ist das erste Spiel auf der WM-Bühne und dann haut er da 39 Stück vorbei. Es kann natürlich auch Fabian passieren. Wir erinnern uns, was der auf der Development-Tour alles weggecheckt hat, dieses Timing. Da bin ich sehr gespannt, wie das auf der Bühne funktionieren wird und er sagt ja auch selber, er ist ein ruhiger, er ist nicht derjenige, der, wenn er verloren hat, irgendwie ausrastet und Sachen durch die Gegend wirft und so. Und da bin ich trotzdem, das hast du natürlich recht, bin ich sehr gespannt, wie er mit dieser ganz neuen Situation auf der Bühne umgeht.
Ja. Aber er hat bislang auch so die Sachen, die jetzt völlig neu waren für ihn in den letzten Tagen und Wochen, hat er auch sehr souverän gemacht, also inklusive irgendwelcher TV-Interviews und sonst wie. Also ich weiß nicht, als ich das Interview mit ihm hatte, da habe ich ihn von den, was war das, Deutschhausaufgaben geholt, hat er auch so erzählt. Aber der hat das so souverän gemacht, ne? Also der hat zum ersten Mal ein großes Interview gegeben und da gibt es ganz andere, die da viel aufgeregter sind und einen trockenen Mund haben und dann nichts mehr rauskriegen. Und der ist, also ich weiß nicht, bei der DPA, die ist, glaube ich, heute gelesen, die hatten auch eine längere Geschichte über ihn gemacht. Und da stand auch drin, dass deutsche Spieler ihn den ältesten 16-Jährigen der Welt nennen oder auf der Tour nennen oder sowas in der Richtung irgendwie. Also der ist schon sehr, sehr weit. Und insofern würde ich mich nicht wundern, wenn er es morgen da auch echt souverän macht. Aber man weiß es halt nicht.
Genau. 16 Jahre. Also, er ist ja eigentlich fast erst 15. Ich meine, er ist ja seit ein paar Wochen erst 16. Und dann springt der Schalter halt von 15 auf 16, aber nur weil der Schalter irgendwie umspringt wegen einem Datum, hat man ja nicht automatisch über Nacht mehr Reife. Also das ist schon heftig für 16 Jahre.
Ja.
Okay. Weil wir jetzt schon recht lang sind, ganz schnelle Frage nur. Ich will nur einen Namen hören, Kevin. Wer macht's, Anderson oder Lewis?
Anderson.
Lutz, wer macht's, Anderson oder Lewis?
Anderson.
Zweimal Anderson, okay. Dann, würde mir auch
gefallen.
Als zugegebener Anderson-Fan, aber man weiß halt nicht, was man von Gary bekommt. Mal gucken, aber ich freue mich einfach auf eine geile Partie. Also Lewis war ja auch wieder sehr emotional heute, ein paar Schreie hat er losgelassen. Obwohl die beiden kommen ja eigentlich ganz gut klar. Deswegen, ich hätte ja Bock auf 5 Sätze und Drama.
Das ist halt auch der Kampf der Akzente, ne? Also Lewis, der da so mumbelt und macht und tut, und Gary Anderson, bei dem du ja auch gucken musst, ob du ihn verstehst. Und vielleicht können die sich anschreien und keiner versteht den anderen.
Ja, mal sehen. Ja, letzte Sache noch für diese Folge. Wir haben ja Umfragen jetzt immer durchgeführt mit euch, mit der Community. Ja. Und da hatten wir ja auch gefragt, bezüglich unserer Vorschaufrage oder Folge, was glaubt ihr denn, wer wird Weltmeister? Und da habe ich jetzt die Ergebnisse für euch. Danke fürs fleißige mit Abstimmen. 29% sagen, Gavin Price wird seinen Titel erfolgreich verteidigen. Auf Michael van Gerwen haben immerhin 24% getippt und jeweils 17% auf Peter White und Johnny Clayton. Der Rest ist so ein bisschen vernachlässigbar. Ja, der erste Schritt ist getan, würde ich sagen, von Gavin Price. Auch heute werden wir natürlich wieder eine Frage stellen. Und zwar, ja, eine ganz kurze, knackige Abstimmung. Wer gewinnt denn? Fabian Schmutzler oder Ryan Meikle? Ihr könnt dann in den Shownotes bei Spotify wieder abstimmen. Wir werden es morgen dann auch hier dann mal prüfen, wie gut denn unsere Community da im Einschätzen ist. Ja, ich würde sagen, für den ersten Tag haben wir noch ordentlich schon hier besprochen. Die eingepeilten 30 Minuten haben wir knapp überschritten. Sorry. Aber es war ja klar, wenn der Wöckner mit dabei ist, dann musste das ja so kommen. Egal. Nee, Lutz, vielen Dank fürs dabei sein.
Danke.
Kevin, Sie natürlich auch gute Reise nach London.
Ja. Ja, ich hoffe, ich bin pünktlich da morgen. Also spätestens zum Schmutzler-Match muss ich da sein. Das würde ich mir sonst nicht verzeihen.
Ja. Er war bestimmt richtig.
Genau, wahrscheinlich. Ich habe heute auch ein Bild gesehen, wo er mit Paul Lim auf einem Bild war, der jüngste und der älteste Teilnehmer.
Ja, hat er mir auch geschickt. Ja, habe ich auch. Sehr cool. Also ich glaube, es hat ihn auch sehr gefreut, dieses Foto machen zu dürfen.
Ja, da liegen echt...
Vielleicht sind wir die ja im Viertelfinale dann gegeneinander.
Oh, ja, wenn wir wollten ja keinen Druck aufbauen. Stimmt, das wollten wir nicht. Aber was wir jetzt wollen, ist die Türe zumachen für heute. Tag 1 ist vorbei, wir haben es besprochen. Morgen Abend hören wir uns dann wieder, oder je nachdem, wann ihr die Folge hört. Morgens, mittags, abends. Hauptsache schaltet ein, wieder bei Shortleg morgen, dem Daten.de-Podcast. Bis dahin, alles Gute, ciao.
Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.